So, hier sind gerade die Kinder weggelaufen, die ich was fragen wollte. Dann frage ich es einfach mal in die Runde. Gibt es jemanden unter euch, ich meine auch Erwachsenen, bei Erwachsenen kann das so sein, der Gummibärchen mag? Einmal Hand hoch. Okay, ja, es gibt einige, die ich jetzt sehe, die Gummibärchen mögen. So, ist es euch schon mal passiert, dass ihr eine Gummibärchenpackung im Sommer im Auto liegen lassen habt? Oder in der Sonne. Okay, dann nicken zwei. Was passiert dann? Die schmelzen. Ja, also mir ist das nicht nur einmal passiert, schon öfters. Und was bekommt man dann? Man bekommt einen richtig fetten Gummibärchen. Und als ich die Predigt heute angefangen habe, nicht heute, als ich damals angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, da hatte ich erstmal ein ähnliches Gefühl. Ich hatte da zwei Themen, die ich normalerweise unabhängig voneinander betrachte. Und irgendwie habe ich gemerkt, wie eng verbunden und verschmolzen diese beiden Themen sind. Jonathan hat schon gesagt, es sind die Verse aus Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir haben einerseits, auf der einen Seite, die Vergebung Gottes für uns Menschen. Das ist das eine Thema. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Vergebung, die wir unseren Mitmenschen aussprechen. Und diese beiden Themen, die sind so eng miteinander verbunden, wie die Gummibärchen in der geschmolzenen Gummibärchenpackung. Und mich hat erstaunt, wie sehr Jesus diese Verbindung nochmal betont. Denn wenn wir das Vaterunser gelesen haben im Matthäus-Evangelium, und sofort die Verse danach, Verse 14 und 15, sagt Jesus nochmal und bekräftigt, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater eure Vergehen auch nicht vergeben. Er wiederholt das nochmal und diese Wiederholung zeigt nochmal, wie wichtig Jesus es ist, dass wir verstehen, die Vergebung Gottes mit uns hängt so eng mit der Vergebung, die wir unseren Mitmenschen aussprechen, zusammen. Und wir können sie trennen. Und ich habe mich gefragt, okay, warum ist das Jesus so wichtig? Es scheint hier so, wenn man diese Verse liest, dann bekommt man den Eindruck, okay, Jesus sagt, führt hier eine Bedingung ein, damit wir die Vergebung Gottes empfangen. Jesus sagt, ihr müsst vergeben, erst dann wird euch vergeben werden. Und das widerspricht ja eigentlich dem ganzen Evangelium, unserem ganzen Verständnis, was wir glauben. Wir glauben, Gottes Gnade ist das, was uns geschenkt wird. Gottes Gnade ist das Eigentliche und nicht irgendwelche Bedingungen, irgendwas, was wir tun. Und hier scheint es irgendwie so, wir müssen etwas tun, um Gottes Vergebung in Anspruch nehmen zu können. Und ich habe geguckt, in Lukas stellt Jesus ja auch das Vaterunser vor und die Verse klingen genauso. Und auch das gibt uns keine Antwort. Es gibt eine interessante Stelle in Matthäus 18, wo Jesus das Thema zum Glück nochmal aufgreift. Petrus kommt nämlich zu Jesus und fragt ihn, Herr, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Siebenmal. Und siebenmal hört sich vielleicht für uns wenig an, aber zur damaligen Zeit hat Petrus schon sehr hochgegriffen und hat gesagt, ich bin ein guter Mensch, kommt, ich werde meinem Bruder sogar siebenmal vergeben. Und Jesus sagt ihm, nein, siebenmal, 70-mal. Jesus meint natürlich nicht, dass wir jetzt eine Strichliste führen sollen und wenn wir 490 Mal jemanden vergehen haben, das 491. Mal müssen wir nicht vergeben, sondern Jesus übertreibt hier einfach und sagt eigentlich, immer müsst ihr euren anderen vergeben, euren Bruder vergeben. Und um das zu erklären, warum das so ist, fängt Jesus an, eine kurze Geschichte zu erzählen. Er sagt, es war einmal ein Mann und der war bei dem König eingestellt und er schuldete dem König richtig, richtig viel Geld. Und er schuldete dem König so viel Geld, das könnte man niemals im Leben abarbeiten. Und dieser König, der will dann, um wenigstens etwas von seinem Geld zurückzubekommen, will er die Frau und die Kinder des Knechtes und alles, was der Knecht hat, alles verkaufen. Was damals völlig legitim war. Das war ganz normal, dass man das gemacht hätte. Wenn man jemandem etwas schuldete, dann durfte man das verkaufen. Und der Knecht geht auf die Knie und bettelt den König an und sagt, bitte, bitte, gib mir noch Zeit. Ich werde dir alles werde ich dir bezahlen. Und der König sieht das und bekommt Mitleid mit diesem armen Mann. Und er sagt, okay, ich erlasse dir deine Schuld. Und es ist so ein Batzen und der Knecht ist wahrscheinlich rausgegangen, er konnte sich gar nicht vorstellen, was da passiert war. Und auf dem Nachhauseweg trifft er einen anderen Bekannten, der ihm dann wiederum ein bisschen Geld schuldete. Peanuts im Gegensatz zu dem, was er eigentlich dem König vorher geschuldet hatte. Und wie reagiert der Knecht? Er packt seinen Bekannten und fängt an, ihn zu würgen und er verlangt sofort dieses Geld zurück. Und dieser Schuldner, sein Bekannter, er fleht auch ihn an und sagt, bitte, bitte, gib mir noch etwas Zeit, ich werde dir alles zurückzahlen. Aber dieser Knecht hat kein Erbarmen und sagt, wenn du es nicht sofort zurückzahlst, und was er dann nicht kann, und er wirft ihn ins Gefängnis, sodass er da seine Schuld bezahlen muss. Und der König, der hört natürlich davon und er wird richtig, richtig wütend. Und er packt diesen Knecht und sagt, wieso hast du das getan? Ich habe dir alles vergeben. Und er nimmt ihn und steckt ihn ins Gefängnis und sagt, du bleibst so lange darin, bis du die ganze Schuld abbezahlt hast. Und Jesus beendet diese Geschichte mit den Worten, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Diese Geschichte bringt etwas Licht auf das Vaterunser. Und zwar, um die Vergebung zu bekommen, müssen wir nicht erst anderen vergeben. Wir müssen nichts tun. Wir sehen hier die Reihenfolge. Der Knecht erlebte erst die Vergebung Gottes. Der Knecht erlebte die Vergebung des Königs, was ein Bild für die Vergebung Gottes für uns ist. Und dann war es so, obwohl er das erlebt hatte, fing er nicht an, anderen zu vergeben, sondern er war hartherzig. Und diese Bibelstelle zeigt uns, die Vergebung für unsere Mitmenschen muss eine natürliche Folge für die Vergebung Gottes für uns sein. Das geht gar nicht anders. Jesus sagt, wenn ihr euren Mitmenschen nicht vergebt, dann habt ihr etwas falsch gemacht. Und so sehen wir auch das Zweite in der Geschichte. Also erstens, Gottes Gnade gilt und Gottes Geschenk, das ist nicht, weil wir etwas getan haben, nicht, weil wir unseren Mitmenschen vergeben, vergibt uns Gott, sondern weil Gott uns vergeben hat, sollen wir unseren Mitmenschen vergeben. Aber das Zweite, was wir sehen, ist, in dieser Geschichte gibt es einen ganz wichtigen Aspekt, und zwar, so heißt auch geht es da um Buße. Buße ist so irgendwie so ein ganz altmodisches Wort, dass wir heute vielleicht nicht, okay, wie als in einem christlichen Kontext benutzt man das oft, aber wenn wir auf der Straße sind und ganz normal mit unseren Arbeitskollegen reden oder mit unseren Mitschülern, dann benutzen wir dieses Wort eigentlich nicht. Es bedeutet eigentlich so etwas wie sich entschuldigen oder Entschuldigung sagen, aber Buße bringt das, finde ich, einfach besser auf den Punkt, deswegen werde ich heute ganz viel von Buße reden. Also, der Mann in der Geschichte, der zeigt zwar Reue und er fleht um Vergebung, also er tut Buße, aber diese Buße hat überhaupt keine Auswirkungen auf sein Leben. Anscheinend müssen wir also unterscheiden zwischen einer falschen Buße und einer wahren Buße. Und was diese wahre Buße ist, das wollen wir uns heute näher angucken. Denn es gibt diese eine Stelle mit dem Knecht, der falsch Buße tut. Und wir finden aber viele andere Stellen in der Bibel, die uns zeigen, wie wahre Buße eigentlich aussieht. Und eine dieser Stellen hat Jonathan vorher vorgelesen. Die ist in Psalm 51 und die wollen wir uns genauer angucken. Also, in Psalm 51 fleht David um Vergebung für die wahrscheinlich schlimmste Tat, die er in seiner Laufbahn getan hatte. Ich möchte das kurz auf die Geschichte eingehen. Also, David, der war mit seinen, oder David hatte seine Truppen in den Krieg geschickt. Und er alleine aber blieb in seinem Palast, legte gemütlich seine Füße hoch, wahrscheinlich saß er auf dem Balkon, und dann sah er, wie eine Frau sich gebadet hat. Und er ließ diese Frau holen, obwohl er wusste, dass sie verheiratet war, und er schlief mit ihr. Es geschah das Unausweichliche, sie wurde schwanger. Und als ob das nicht schon schlimm genug war, dass David eine verheiratete Frau geschwängert hatte, versuchte er, seine Tat zu vertuschen. Er holte ihren Mann, Uriah, aus dem Krieg und hoffte, dass er mit seiner Frau schlafen würde, damit er denken würde, dass es sein Kind wäre. Aber zu Davids Pech war Uriah ein sehr ehrenhafter Mann. Und er sagte, wenn alle Soldaten im Krieg sind, dann kann ich doch nicht zu meiner Frau gehen und einen schönen Abend haben mit ihr, während die auf dem Feld schlafen müssen. Und er schlief selber draußen. Und David hat das ziemlich geärgert und er hat mehrmals versucht, aber Uriah ließ sich einfach nicht rumkriegen. Dann schloss David einen Entschluss. Er sorgte dafür, dass Uriah im Krieg an die Front gestellt wird, sodass er sterben sollte. Und auch wenn David ihn nicht selber mit einem Messer umgebracht hat, so war es doch genauso Mord. Und dann kommt eines Tages der Prophet Nathan zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Und er sagt, David, gibt es einen reichen Mann, der hat ganz viele Schafe und Rinder und einen armen Mann, der hat nur ein einziges Schaf. Und dieser reiche Mann, er bekam Besuch und anstatt eine seiner Schafe und Rinder zu schlachten, war das ihm zu schade und er nahm dieses einzige Schaf dem armen Mann weg. Und David rastet richtig aus, er wird so wütend und sagt, dieser Mann, wir müssen etwas tun. Aber dann sagt Nathan etwas, was David wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, es hat ihn extrem schockiert. Er sagt ihm, du, David, bist dieser reiche Mann. Und in dem Moment erkennt David und versteht, was er eigentlich getan hatte. Und in dieser Situation schreibt er Psalm 51. Und in diesem Psalm, in dem und wie auch in vielen anderen Bußgebeten in der Bibel, finden wir drei Elemente, die wahre Buße ausmachen. Erstens haben wir das Denken, das wir ablegen müssen. Das zweite ist zwei Schritte, die wir gehen müssen. Und das dritte, eine Wahrheit, die uns Kraft zur wahren Buße gibt. Also erstens etwas, das wir ablegen müssen. Zweitens zwei Schritte, die wir gehen müssen. Und drittens eine Wahrheit, die uns die Kraft dazu gibt. Okay, fangen wir direkt mal an. Das Denken, das wir ablegen müssen. Also, in Vers 7 schreibt David, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und im Deutschen hört sich das irgendwie so an, als wäre Davids Mutter diejenige, die irgendwas falsch gemacht hat. Diejenige, die gesündigt hatte. Aber was David eigentlich damit sagen will, ist etwas ganz anderes. Er drückt damit aus, dass die Sünde das Element ist, was ihn durch sein ganzes Leben begleitet. Quasi sagt er, von meiner Geburt an bin ich sündig, bin ich ein sündiger Mensch. Benedikt Peters hat einen Kommentar geschrieben zu den Psalmen und er schreibt zu diesem Vers, Davids sündige Tat hat ihn in seiner Sündhaftigkeit überführt. Er begreift nun, dass seine ganze Natur böse ist, von Empfängnis und Geburt an unverbesserlich. David erkennt also, dass die Sünde nicht nur eine einzige Tat ist, sondern dass sie tief in seinem Herzen verankert ist. Das Problem ist nicht nur das einmalige Tun einer Schuld, sondern dass er in seinem innersten Wesen, seine Natur von sich sündig ist. Diese sündigen, zerstörerischen Züge, die können wir auch schon bei Kindern beobachten. Sie sind egoistisch, sie wollen Dinge haben und streiten sich, sie sind störrisch, sie sind Lügner, sie sind oft auch brutal und schlagen das andere Kind. Und auch wenn sie noch nicht so viel Kraft haben, sehen wir einfach doch, dass sie so viel Böses tun. Die Sache ist, bei Kindern finden wir das oft süß und denken so, ja, das ist ja noch nicht so schlimm, das sind ja noch Kinder, das kann man noch streiten, schlichten, da kann man dazwischen gehen. Aber was wir eigentlich damit machen ist, wir fangen an, bestimmte Sünden anders zu gewichten. Wir geben zum Beispiel, wir sagen, Lügen, ja okay, das ist schon falsch, aber Mord, das ist viel, viel schlimmer. Und wenn man ein paar Mal lügt, dann ist man ja noch nicht so ein schlechter Mensch. Aber wenn man einen Mord begeht, dann ist man der schlimmste Mensch, den es überhaupt gibt. Aber die Bibel zeigt uns, dass wir Menschen tief in unserem Innern einen Hang zum Bösen haben. Ich finde, ein gutes Beispiel dazu ist dieser Satz, den habe ich schon so oft gehört, Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. Ich weiß nicht, ob einer von euch das schon selber mal gesagt hat, aber anders ausgedrückt heißt das eigentlich, ich tue etwas Falsches, einfach nur, weil es mir Spaß macht, etwas Falsches zu tun. Genau das ist eigentlich die Aussage. Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. Ist genau das. Wir tun Böses, weil es uns gefällt, böse zu sein. Und vielleicht sagst du, okay, ich habe noch keinen Mord begangen. Aber eigentlich musst du zugeben, wir sind von Natur aus böse. Und ich habe mal nachgeguckt und ein bisschen nachgeforscht. Vielleicht glaubst du nicht mir, vielleicht glaubst du einem Biochemiker, der nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und zwar der Biochemiker Hans-Günther Gassen hat ein Buch geschrieben, das heißt Das mörderische Erbe. Und er schreibt darin, dass jeder Mensch eigentlich fähig ist, einen anderen Menschen zu töten. Das muss nicht als Mord sein, dass wir es geplant haben, aber es kann zumindest im Affekt passieren. Und er sagt, keine Erziehung könnte diesen Trieb im Menschen löschen. Wir müssen einfach nur in die falschen Umstände zur falschen Zeit geraten und dann kann es passieren. Und als ich das gelesen habe, musste ich mich erinnern an einen Bekannten von mir. Dieser Bekannte, als er 15 Jahre alt war, hatte er seinen Vater umgebracht. Wie ist das passiert? Seine Mutter und sein Vater haben oft gestritten. Und der Vater war auch immer wieder gewalttätig. Und er hat sich den Schluss entfasst, ich will meine Mutter beschützen. Und er hat sich ein Messer aus der Schublade genommen. Und eigentlich wollte er seinen Vater nur bedrohen. Und er sagt, ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich als nächstes gemacht habe. Das nächste, woran er sich erinnern kann, ist, dass sein Vater blutend vor ihm auf dem Boden liegt und stirbt. Und es ging so schnell und er konnte nicht sich entscheiden. Und doch wenn du sagst, du bist gut, wenn wir in die falschen Umstände kommen, wenn uns etwas Falsches passiert, glaube nicht, dass du anders handeln würdest. Die Spanne zwischen, es scheint so, dass die Spanne zwischen etwas zu lügen und zu töten riesig ist. Aber glaub mir, sie ist kleiner, als wir es manchmal vermuten. Und David hat genau das erkannt. Er sagt, ja, das, was ich jetzt gerade getan habe, es war schrecklich. Aber von meiner Geburt an tue ich schreckliche Dinge. Die Sünde ist immer ein Element von mir. Und er hört auf, die Fehler seiner Vergangenheit runterzuspielen. Und das ist genau auch der Punkt. Wir hören auf, wir müssen mit dem Denken brechen, ich bin gar nicht so schlecht. Wir müssen uns eingestehen, dass wir im Unrecht sind und Gott im Recht. und dass wir wirklich tief im Innern diesen Hang zum Bösen haben. Das Wort der Sünde bedeutet nämlich so etwas wie seine Pflicht zu verletzen oder das Ziel zu verfehlen. Wer von uns kann wirklich reinen Herzens behaupten, er hätte das, was er immer tun könnte, immer geschafft? Am Ende werden wir alle zugeben, dass wir nicht das erreicht haben, was wir erreichen hätten können. Sind wir immer die guten Ehemänner und Ehefrauen, die wir eigentlich hätten sein können? Sind wir immer gute Söhne und Töchter, die wir eigentlich hätten sein können und sollen? Sind wir immer die guten Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die wir eigentlich hätten sein können? Und ich glaube nicht, dass jemand von uns behaupten kann, ich kann nichts in meinem Leben verbessern. Und ehrlich, wenn ich diese Frage reflektiere, dann merke ich, ich habe so viel, was ich falsch gemacht habe, so viel, was ich besser machen könnte. Und ich sehe einfach diese böse, sündige Natur in mir selbst. Wir müssen aufhören zu vergleichen und mit dem Gedanken brechen, dass wir nicht so schlechte Menschen sind. Und für eine wahre Buße ist es genau das notwendig. Wahre Buße folgt nur dann, wenn wirklich ehrlich mit David die Worte beten können: Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das war der erste Punkt. Das ist die Sache, womit wir aufhören müssen. Jetzt zwei Schritte, die wir gehen müssen. Das erste ist, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und das zweite ist, wir müssen echte und tiefe Reue zeigen. Okay, fangen wir erstmal mit der Verantwortung an. Schauen wir in Vers 6. Dort steht: gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Ich habe gesündigt und ich habe etwas Böses getan, was böse ist in deinen Augen. David macht hier etwas sehr, sehr Wichtiges. Anstatt sich irgendwie herauszureden und das irgendwie auf die Umstände zu schieben oder auf irgendwelche Menschen zu schieben, übernimmt er selbst die volle Verantwortung für das, was er getan hat. Die volle Verantwortung für die Schuld, aber auch die volle Verantwortung für die Konsequenzen der Schuld. Nur so ist Buße möglich. Vor einigen Wochen waren Sophia und ich bei Freunden zu Besuch. Und während wir da waren, haben wir uns viel unterhalten und wir hatten wirklich einen schönen Abend. Aber leider muss ich zugeben, dass ich, als ich da war, habe ich sehr schlecht über einige Personen aus meinem Umfeld geredet. Und mir ist es auch ehrlich gesagt währenddessen aufgefallen, dass es nicht so gut war, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Und dann waren wir auf dem Weg nach Hause und Sophia hatte den Mut, mich liebevoll darauf hinzuweisen. Und was glaubt ihr, wie habe ich reagiert? Nein, das war doch gar nicht so schlimm. Das war nicht so gemeint. Ja, du musst doch immer übertreiben. Komm mal runter. So schlimm war das gar nicht. Und hätten wir das und das getan, dann wäre das gar nicht passiert. Ich habe versucht, mich zu rechtfertigen. Ich habe versucht, die Schuld auf jemanden anderen zu schieben. Und während ich das gemacht habe, konnte ich mich überhaupt gar nicht dafür entschuldigen. Ich konnte zwar sagen, ja, tut mir leid, aber ich habe es überhaupt nicht ernst genommen. Wenn es um Schuld geht, dann verhalten wir uns sehr schnell wie ein Kuckuck. Kuckucke sind nämlich Vögel, die ihre Eier nicht selber ausbrüten, zumindest die meisten Arten. Was machen sie? Sie nehmen ihre Eier und legen sie in die fremden Nester, damit sie sich um diesen ganzen Kinderkram und so kümmern können. Und wir verhalten uns genauso wie sie, denn wir legen die Eier unserer Schuld in die Nester der anderen und hoffen, dass sie diese Schuld für uns ausbrüten können. Wir wollen nicht die Verantwortung für das übernehmen, was wir erzeugt haben. Doch echte Buße übernimmt die Verantwortung für die Schuld, die man getan hat. Das Problem ist nämlich, selbst wenn wir nur ein kleines bisschen der Verantwortung auf jemand anderen schieben und sagen, ja, ich habe schon einen Fehler gemacht, aber wäre da nicht das und das, dann reden wir uns immer heraus und wir werden immer ein Problem auch damit haben, wirklich das Böse in uns zu sehen, weil wir nur immer an anderen die Schuld geben, an anderen das weiterschieben. David hätte auch sagen können, ja, Bathsheba hätte ja auch Nein sagen können. Die musste ja nicht mitkommen. Hätte ja auch sagen können, ja, hätte Uriah dann mit seiner Frau geschlafen, dann wäre ja nichts passiert, er hätte es überlebt. Und so hätte er auf so viele Dinge, auf so viele Umstände auch das schieben können. Aber er tat es nicht. Er sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was Böses in deinen Augen. Aber die Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, nicht nur für die Schuld Verantwortung zu übernehmen, sondern auch für die Konsequenzen der Schuld. Denn auch wenn Gott uns vergibt, heißt es nicht, dass wir die Konsequenzen unserer Schuld nicht tragen müssen. Davids Konsequenz war, dass sein Sohn starb. Er hat alles versucht und gebetet, dass Gott ihn am Leben lässt. Aber als Konsequenz seiner Schuld starb sein Sohn. Und anstatt Gott zu beschuldigen und zu sagen, oh Mann Gott, ich hab dich doch um Vergebung gebeten. Warum hast du ihn dann sterben lassen? Nimmt er das an und er weiß, es war meine Schuld, nicht Gottes Schuld. Und auch wir erleben die Konsequenzen unserer Sünden. Auch wenn Gott uns vergibt und auch wenn unsere Mitmenschen uns vergeben, dann gehen Freundschaften kaputt, weil wir einander belogen haben und das Vertrauen ist weg. Ehen geben kaputt, weil jemand fremdgegangen ist und es ist ein Riss in der Ehe und man hat das Gefühl, nicht mehr einander vertrauen zu können. Das sind Konsequenzen unserer Sünde. Wenn wir faul sind, dann kann es sein, dass wir bei Prüfungen durchfallen oder gefeuert werden auf Arbeit. Gott nimmt das nicht unbedingt weg, sondern wir müssen oft die Konsequenzen unserer Schuld tragen. Aber Gott vergibt uns trotzdem. Und irgendwie gibt dieser Punkt auch Hoffnung. Weil nur weil wir jetzt die Konsequenzen unserer Schuld spüren, heißt das nicht, dass Gott uns nicht vergeben hat. Das hängt nicht miteinander zusammen. Sondern Gott lässt uns manchmal die Konsequenzen spüren. Aber er vergibt uns trotzdem voller Liebe. Also sei kein Kuckuck. Schieb nicht die Schuld, die Verantwortung auf jemand anderen, sondern nimm wirklich die Verantwortung für die Schuld, damit du eine echte Entschuldigung aussprechen kannst. Gut, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, den wir gehen müssen, ist echte und tiefe Reue. Und das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt. Er baut auf den anderen davor auf, er geht gar nicht ohne die anderen beiden. Aber das ist der Punkt, der in uns Veränderung bewirkt. Und vor allem der größte Unterschied zwischen wahrer und falscher Buße. Und zwar steht in Vers 6 nochmal den gleichen Vers, gegen dich allein habe ich gesündigt. Gegen dich allein. Die Wiederholung, gegen dich, die David hier ausspricht, zeigt, dass Davids Herz involviert ist in seiner Buße. Er sagt nicht einfach nur, ja Gott, ich habe gegen dich gesündigt und macht damit einfach eine formelle Aussage, sondern es ist eine sehr emotionale Aussage. Diese Wiederholung ist nämlich ein ganz wichtiges Element, vor allem auch in der hebräischen Sprache. Sie drückt nämlich tiefe Leidenschaft und eine wirklich tiefe Liebe zu dem Subjekt aus, was ausgesprochen wird. Wir finden das zum Beispiel in der Situation, wo David über seinen toten Sohn Absalom trauert. Dort sagt er, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn. Oder Jesus, der am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Doppelung kommt oft vor und es Es zeigt einfach diese tiefe Leidenschaft, die David hier empfindet und seine tiefe Liebe zu Gott. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Okay, was machen wir jetzt mit dem Wort allein? Es klingt erstmal irgendwie so ein bisschen komisch. Was meint David, wenn er sagt, gegen Gott allein hat er gesündigt? Was zum Beispiel gegen Bathseba? Er holt sie und schläft mit ihr. Und wenn der König dich holt, ich glaube nicht, dass du so viele Möglichkeiten hattest, Nein zu sagen. Oder noch viel schlimmer, Uriah. Uriah hatte gar nichts damit zu tun und er musste dafür sterben. Hatte nicht David auch gegen Uriah gesündigt? Und auch gegen das Volk. Das Volk machte David zum König, damit er gerecht herrscht. Aber hier in dieser Situation benutzt er seine Privilegien für seinen eigenen Vorteil und nicht für das Volk. Es gibt also genug Gründe, warum David auch beten könnte, gegen dich, Gott, gegen Uriah, gegen Bathseba und gegen das Volk habe ich gesündigt. David ist das natürlich bewusst. Er weiß, dass er gegen alle diese Menschen auch Fehler gemacht hat. Aber was er hier macht, er benutzt eine Übertreibung, um darzustellen, was er meint. Er meint das nicht wörtlich. Genauso wie wenn ich sage, ich gehe zum Arzt, ich war beim Arzt und ich musste einfach unendlich lange warten, bis ich endlich dran war. Dann meine ich nicht, dass ich unendlich lange gewartet habe, das ist unmöglich, sondern ich meine einfach, die Zeit war sehr lange, die ich gewartet habe. Und genau so etwas will David hier ausdrücken. David sagt, ich habe zwar gegen die anderen gesündigt, Gott, aber die größte Sünde, das Schlimmste, was ich damit getan habe, war, dass ich gegen dich, Gott, gesündigt habe. Im Vergleich zu den anderen wiegt die Sünde gegen dich, Gott, viel, viel tiefer. Und David zeigt uns, dass jede Sünde, hinter jeder einzelnen Sünde, jedem Fehltritt, den wir uns leisten, eine fundamentale, tiefe andere Sünde steckt. Martin Luther schrieb in einem Artikel zu den 10 Geboten, schrieb mehrere Artikel zu den 10 Geboten. Und dabei hebt er einen Punkt ganz besonders heraus. Luther sagt nämlich, wenn wir das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, Entschuldigung. Also, Luther sagt, wenn wir das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, wenn wir das halten, dann werden wir auch alle anderen Gebote halten. Anders ausgedrückt, jede Sünde, die wir begehen, egal was es ist, hat seinen Ursprung darin, dass wir das erste Gebot brechen. Die größte aller Sünden ist, dass wir in unserem Herzen etwas anderes an Gottes Stelle packen und als Götzen erheben und dass wir auf ihn herumtreten und ihn ablehnen. Und genau das hatte David erkannt. Hinter allen Sünden, die ich getan habe, steckt die Sünde, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Lass mich das mal an einem Beispiel illustrieren. Nehmen wir einfach mal Lügen. Okay, warum lügen wir? Weil es einfach mal passiert oder weil wir mal Ausrutscher haben? Nein. Hinter jeder Sünde, würde Martin Luther jetzt sagen, steckt tief in uns etwas, das wir über Gott erhoben haben, auf den Thron unseres Herzens. Nehmen wir mal an, wir lügen wegen unserer Ehre. Wir haben Angst, dass unsere Ehre verletzt wird, weil jemand von uns schlechter denken könnte, als wir es wollen. Was machen wir dann? Wir packen uns selbst und die Meinung anderer Menschen an Gottes Stelle. Nehmen wir an, wir lügen, weil wir, wenn wir nicht lügen würden, Angst haben, dass wir Geld verlieren. Was machen wir dann? Wir packen das Geld an die erste Stelle in unserem Herzen und heben das über Gott. Und genau das müssen wir erkennen, wenn wir echte Veränderung haben wollen. Wenn wir echte Veränderung haben wollen, dann müssen wir zu Gott sagen, das wirkliche Problem, das, was ich eigentlich falsch gemacht habe, ist, dass ich gegen dich gesündigt habe. Oh Gott, ich habe dich entehrt, ich habe auf dir rumgetrampelt, ich habe dich bespuckt und ich habe dich nicht geliebt. Das macht den großen Unterschied zwischen wahrer und falscher Buße. erst, wenn dein Herz bricht, weil du sein Herz gebrochen hast, wirst du echte Veränderung erleben. Wisst ihr, wenn kleine Kinder sich streiten, dann ist es so, dass meistens die Eltern einschreiten müssen, um diesen Streit zu schlichten. Kinder versuchen sich dann meistens rauszureden, der hat aber angefangen, nein, du hast angefangen. Und dann passiert etwas, was ich auch oft erlebt habe als Kind. Dann sagen die Eltern, entschuldige ich dich jetzt sofort bei deinem anderen bei deinem Bruder, bei deiner Schwester. Und unter Zwang macht man das, aber eigentlich denkt man sich, ich war gar nicht schuld. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist dann so, jetzt umarmt euch. Und so ganz widerwillig umarmt man den anderen. Und zwei Tage später, wenn überhaupt, hast du wieder die gleiche Situation. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Als Eltern müssen wir Kindern zeigen, was falsch und was richtig ist. Aber wir verhalten uns oft genauso wie die Kinder. Denn warum entschuldigen sich die Kinder? Weil es ihnen wirklich leid tut? Oder nicht viel eher, weil sie Angst vor der Strafe haben? Sie haben Angst davor, was passieren würde, wenn sie das nicht tun und was sie dann erfahren. Das ist das Problem. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe gemerkt, der Knecht aus der Geschichte, aus Jesus' Geschichte, aus Matthäus 18, hat doch genau das Gleiche getan. Der König sagt zu ihm, ich werde dir deine Frau, ich werde dir alles nehmen. Und was macht der Knecht? Bitte, bitte nicht, nimm mir das nicht. Er hat sich nicht entschuldigt, weil er dem König das Geld abgeknüpft hat, sondern er hatte Angst vor der Strafe. Kennst du das nicht auch? Du entschuldigst dich, weil du einfach nur Angst hast, beziehungsweise weil du die Konsequenzen vermeiden willst. Und eigentlich tut es dir gar nicht leid. Und das Interessante ist, wenn wir das tun, dann ist unsere Buße nicht mehr als ein purer Akt vom Egoismus. Wir setzen uns auf den Thron unseres Herzens, der eigentlich Gott zusteht, und werden zu unserem eigenen König. Was wir mit falscher Buße also machen, ist nichts anderes als das erste Gebot zu brechen. Erst wenn wir wirklich tiefe Trauer, Betrübtheit und Schmerz aufgrund unserer Fehler empfinden, erst wenn wir wirklich bereuen, dass wir Gott mit unseren Taten verletzt, entehrt und gedemütigt haben, erst dann werden wir wirklich Veränderung erleben und die Früchte der Buße pflücken. Nochmal, erst wenn dein Herz bricht, weil du sein Herz gebrochen hast, wirst du echte Veränderung erleben. Lasst uns also mit David von ganzem Herzen beten, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Okay, wir haben jetzt gesehen, womit wir aufhören müssen, mit welchen Schritten wir tun müssen. Und jetzt wollen wir uns etwas anschauen, was uns überhaupt die Kraft dazu gibt, all das zu tun. Und zwar schauen wir in Vers 3, dort betet David: Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Und das ist der nächste Schritt. Unverdient und bedingungslos. Davids ersten Worte seines Gebets appellieren an die Gnade Gottes. Und was ich so interessant finde, ist, dass er genau weiß, dass er die Vergebung Gottes bekommt und dass er dort bei Gott Vergebung finden kann. Und das ist irgendwie komisch, weil auf der einen Seite drückt David den ganzen Psalm hindurch immer wieder aus, dass er unwürdig ist, dass er es nicht verdient hat, Gottes Gnade zu bekommen. Und auf der anderen Seite spricht er mit so einer Zuversicht davon, dass er Gottes Gnade bekommt, dass es irgendwie gefühlt überhaupt gar nicht zusammenpasst. Aber genau das ist der Punkt, was David verstanden hatte. Gottes Gnade ist auf der einen Seite unverdient, aber auf der anderen Seite ist sie auch bedingungslos. Genau in dieser Wahrheit liegt die Kraft zur Buße, wenn wir verstehen, die Gnade Gottes, sie ist unverdient, aber sie ist auch bedingungslos. Wenn wir nämlich eins dieser beiden Dinge weglassen, wenn wir zum Beispiel glauben, dass wir unwürdig sind für die Gnade, dass wir sie nicht verdient haben und auch glauben, dass wir etwas tun müssen dafür, dann werden wir verzweifeln. Wir werden nie das Gefühl haben, dass Gott uns vergibt und wir werden auch nicht Kraft zu wahrer Buße finden. Wenn wir aber jetzt das andersrum machen und wir sagen, ja, wir haben die Gnade verdient und sie ist ohne Bedingungen, dann werden wir stolz und wir vergessen, dass wir, wie schlecht wir eigentlich sind und dass wir gegen Gott gesündigt haben. Nur wenn wir wirklich unserer eigenen Unwürdigkeit, unserer Schlechtigkeit bewusst werden und zur gleichen Zeit verstehen, dass Gottes Gnade bedingungslos ist und er sie uns schenkt, können wir daraus die Kraft zur Buße empfangen. Und David, er vertraute auf diese Verheißung Gottes. Und wisst ihr was? Wir haben jetzt noch etwas viel Besseres. Denn David wusste nicht, wie Gott dieses Problem mit der Vergebung lösen würde. Er vertraute einfach nur darauf, dass er es tun würde. Was wir jetzt aber wissen, ist, dass wenn wir Gott bitten, verschone mich, dann dafür verschonte er seinen Sohn nicht. Und wenn wir zu Gott bitten, tu mir das bitte nicht an, dann tut er das, was er uns nicht antut, hat er seinem Sohn am Kreuz angetan. Und Jesus, er hing am Kreuz, er schaute auf uns Menschen zu allen Zeiten und er wusste, dass auch wenn wir mal Buße tun, wir immer wieder ihn entehren, ihn demütigen, ihn schlagen. Und trotzdem, er ging nicht vom Kreuz und sagte, nee, das mache ich nicht. Er blieb am Kreuz für uns. Und das ist diese tiefe Zuversicht, diese tiefe Hoffnung, die wir haben können, dass Jesus für uns am Kreuz starb. Und genau diese Unwürdigkeit und diese tiefe Zuversicht, die geben uns die Kraft zur wahren Buße. Gut, wir haben jetzt gehört, wir müssen aufhören, unsere Schuld runterzuspielen und unserer Natur bewusst zu werden. Wir müssen anfangen, Verantwortung dafür zu übernehmen, was wir getan haben und wirklich Reue gegenüber Gott zeigen. Und diese Wahrheiten, die werden uns verändern. Denn im Gegensatz zu diesem grausamen Knecht aus Matthäus 18, werden wir dann auch anderen Menschen ihre Fehler vergeben können. Weil wir selbst unsere Unwürdigkeit verstehen, weil wir selbst unsere Schlechtigkeit verstehen und weil wir Gottes Gnade erfahren haben. Und wie ihr seht, bis jetzt haben wir nur darüber gesprochen, vergib uns unsere Schuld. Und man bräuchte jetzt eigentlich noch eine weitere Predigt über das Thema Vergebung. Aber das würde jetzt hier maßlos den Rahmen sprengen. Ich möchte nur ganz kurz etwas sagen, was noch für diesen Zusammenhang wichtig ist. Vergeben heißt nicht vergessen. Sozusagen gesagt, vergeben heißt vergessen, aber vergeben bedeutet, dass ich dem anderen seine Schuld nicht mehr zurechne und nicht mehr auf Rache aus bin, auf Ausgleich dieser Schuld. Und Vergebung heißt nicht, dass ich keine Schmerzen mehr habe, sondern im Gegenteil, Vergebung ist nichts anderes, als die Schmerzen auf mich zu nehmen. Denn wenn ich jemand anderen vergebe, dann bleiben diese Schmerzen und ich bin bereit, diese Schuld für mich selbst aufzunehmen. Und genau das tat Jesus. Jesus ging ans Kreuz und er ertrug Schmerzen, damit wir Vergebung erfahren können. Und so tut auch Vergeben weh. Aber wenn wir wirklich verstanden haben, was Gott für uns getan hat, wenn wir wirklich wahre Buße erfahren haben, dann wird es uns die Kraft geben, es wird uns verändern. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst jemand anderem nicht vergeben, dann versuch nicht, dich anzustrengen und ich will jetzt versuchen, dem zu vergeben, sondern geh an den Kern zurück und denk über deine eigene Buße nach. Wie tust du Buße? Wie siehst du dich selbst? Und daraus heraus wirst du die Kraft zur Vergebung bekommen. Deswegen, wir haben die Vergebung nicht verdient, wir sind unwürdig und doch können wir voller Zuversicht beten: Vater, vergib uns unsere Schuld. Und das wird uns dazu befähigen, auch den zweiten Teil zu beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lasst uns aufstehen und jetzt einfach eine Zeit des Gebets haben. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, tut Buße, betet Gott an. Und ich schließe ab.